Anstoß, der Fußball-Podcast.
Boah, Alter, ich bin doch so richtig beseelt. Was war da los am vergangenen Wochenende in Hamburg? 836. Hafengeburtstag, 1,2 Millionen Besucher, rund 600 Schiffe auf der Elbe, Zuckerwatte, Lebkuchenherzen, alles, was das Herz begehrt. Habe ich irgendwas vergessen? Fehlt noch was? Nee, sonst? Aber es war echt viel los, ne, in Hamburg? Also mega.
Ja, definitiv. Und du weißt ja, wie es bei mir ist. Wie geht das noch irgendwie? Und ich schlaf gern lang. Der Tag fängt bei mir erst mittags an. Ihr habt möglicherweise montags frei. Ich habe Anstoß und die Bayern-Fans haben Ibiza. So ähnlich geht doch der Song, ne?
Ja, der muss jetzt umgeschrieben werden. Ich finde, du hast das gerade schon sehr gut gemacht.
Möchte ich unbedingt auf die Playlist packen. Und ich möchte natürlich sagen, liebe Michael, ein großer Tag ist da gewesen und deshalb habe ich mir auch einen schönen Kaffee aufgemacht. Normalerweise trinke ich Tee, aber freue mich, dass der HSV, mein Herzensverein, den ich damals zum Landesmeistertitel geschossen habe, wieder in der ersten Liga ist. Unsere Gegner in Zukunft wieder große Vereine wie Augsburg, Mainz und möglicherweise auch Hoffenheim. Schauen wir mal.
Ja, das ist Anstoß am Dienstag, 13. Mai 2025 mit Felix Magath, mit Fabian Wittke und mit Michael Augustin. Das bin ich. Wir können heute erst am Dienstag aufnehmen. Es ist kurz nach 11 Uhr. Weil er einfach so viel los war. Ja. Wir mussten uns erstmal erholen von dem Hafengeburtstag vor allen Dingen. Ich war da beim 836. Hafengeburtstag mit meinen beiden Töchtern, nicht ganz so im Getümmel, aber am Fischmarkt, da war ein bisschen was los. Und danach habe ich mir noch ein Fußballspiel angeguckt. Das war komisch, da haben die am Ende Tore abgebaut, die Torpfosten sind zusammengekracht wie Salzstangen und am Ende war gar kein Rasen mehr vorhanden.
Man muss ja vor allen Dingen auch sagen, erstmal, es mussten ja auch erstmal die Tränen wieder trocknen, ne? Die Tränen, weil Holstein abgestiegen ist bei mir, die Tränen bei dir, weil der HSV aufgestiegen ist. Also das musste ja vor allen Dingen erstmal alles passieren, ne?
Ja, und man musste ja sowieso einiges verarbeiten. Ich meine, wir haben seit der letzten Anstoßfolge einen neuen Papst und da ist mir aufgefallen, Friedhelm Funkel, der aktuelle Trainer des 1. FC Köln, ist 2 Jahre älter als Leo, als der neue Papst aus Chicago. Oder ja, er hat ja auch dann, glaube ich, nur 20 oder 22 Jahre in den USA verbracht. Und mir ist aufgefallen, der FC St. Pauli ist unter dem neuen Papst noch ungeschlagen und kann jetzt auch den Klassenerhalt feiern, zumindest einen Haken dran machen.
Ja, das stimmt. Und Holstein Kiel hat unter dem neuen Papst noch nie ein Fußball-Bundesligaspiel gewonnen. Ne? Also das muss man auch mal festhalten. Also es ist wirklich viel passiert. Aber das Gute ist ja, dass wiederum der neue Papst, und das ist ja auch keine Seltenheit, der kennt ja nur einen deutschen Meister, der FC Bayern München heißt. Also von daher können wir auch diese Geschichte wieder erzählen. Also es gibt viel zu erzählen, ne?
Ja, es gibt viel zu erzählen. Also wir wollen natürlich unsere Eindrücke aus dem Hamburger Erfolgspark und im Kieler Holstein-Stadion hier etwas mehr ausbreiten. Also das sind zwei Themenschwerpunkte heute. Und ich finde, du hast es ja eben gerade musikalisch schon eingeläutet, wir sollten auch über den Ibiza-Trip des FC Bayern reden zwischen dem 33. und 34. Spieltag nach den zahlreichen Bierduschen am vergangenen Wochenende und dem emotionalen Abschied von Thomas Müller. 13 Spieler der Bayern sind dann ja mal eben zum Feiern nach Ibiza geflogen. Müller war dabei, Kane war dabei, Pavlovic, Stanicic, Goretzka und einige andere. Wollen wir damit vielleicht anfangen, weil ich weiß, dass das Thema sehr kontrovers diskutiert wird.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele unser Stussis natürlich darauf warten, dass wir über Holstein Kiel und den HSV sprechen, natürlich auch über den FC St. Pauli, aber das ist doch hier dann der perfekte Cliffhanger dafür, oder? Lass uns doch mal mit den Bayern anfangen. 750 Spiele, Thomas Müller waren es, 751 könnten es werden mit einem weiteren Einsatz. Die Frage ist natürlich, in welchem Promillebereich? Und jetzt kommt die große Frage, nachdem der FC Bayern München die Ibiza-Reise, Max Eberl hatte es erzählt, passt nicht rein, ist nicht Mir Samir, abgesagt hatte, durfte man eben nun doch nach dem vergangenen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach nach Ibiza reisen, eine Partyreise. Man muss natürlich dazu auch sagen, Es ist auch nur eine Mini-Reise, ne? Also am Dienstag, also sprich heute, sollen sie dann ja wieder zurückkehren. Dann gibt es noch ein paar Medientermine und am Mittwoch stehen sie dann wieder auf dem Trainingsplatz und sie sind mit einem Privatjet am Sonntagabend abgehoben. Und das ist genau die Frage an dich jetzt, lieber Michael. Wie abgehoben ist der FC Bayern München oder viele Gäste im Pascha, im Szene-Club, wie man dann so gerne bei der Bild-Zeitung liest, haben gesagt, die Bayern-Stars waren zwar bis morgens um 6 unterwegs, aber hätten auch nur Wasser getrunken. Ist das jetzt in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung?
Also, dass sie mitten im Privatjet fliegen, ist, finde ich, gar nicht so außergewöhnlich. Wir sind auch schon mal Taxi gefahren und wenn man das auf ein Fußballer-Salär runterbricht, ist so ein Flug mit dem Privatjet, den sich ja 13 Spieler geteilt haben, dann wahrscheinlich vergleichbar, als würden wir beide mal mit dem Taxi von deiner Wohnung aus dem Noble-Nobel-Viertel zum Hamburger Flughafen oder auf die Reeperbahn fahren. Das finde ich gar nicht so verwerflich. Das machen auch andere, die Dortmunder sind. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, regelmäßig an freien Tagen irgendwie nach Mailand zur Mode schauen oder nach Paris zum Shoppen geflogen. Ich finde es allerdings nicht gut, dass sie das am 33. Spieltag oder nach dem 33. Spieltag gemacht haben. Die Bayern können noch entscheidend eingreifen in den Abstiegskampf. Sie spielen am letzten Spieltag, am kommenden Sonnabend, wie wir hier in Norddeutschland sagen, um 15.30 Uhr zur besten Anstoßzeit noch gegen Hoffenheim. Hoffenheim ist Tabellen-15. Mit 32 Punkten, hat eine Tordifferenz von minus 18. Der erste FC Heidenheim ist Tabellen-16. Mit 29 Punkten, hat eine Tordifferenz von minus 24. Die Heidenheimer können gegen Bremer, die nichts mehr erreichen können, zumindest nicht mehr den Europapokal erreichen können, tatsächlich gewinnen, vielleicht sogar hochgewinnen. Und eine Bayern-Mannschaft, die vielleicht auch noch den Torrekord knacken will, die Saison professionell zu Ende spielt, wäre sicherlich in der Lage, die TSG Hoffenheim hochzuschlagen. Und dann könnte es noch eine Verschiebung geben, dass Heidenheim auf Rang 15 springt und Hoffenheim auf den Relegation 16 abrutscht. Ich will nicht ausschließen, dass das trotz der Ibiza-Reise nicht auch noch möglich sein könnte, aber irgendwie erwarte ich jetzt auch sowas, wenn die Bayern da nur 1-0 gewinnen oder vielleicht sogar verlieren oder vielleicht auch unentschieden spielen, dann machen sie sich angreifbar. Ich frage mich an der Stelle, warum hätte das nicht noch eine Woche warten können? Man hätte auch am 34. Spieltag oder nach dem 34. Spieltag vielleicht am Sonntag dann nach Ibiza fliegen können, aber ich kann mir vorstellen, dass viele schon ihre privaten Trips mit der Modelfreundin oder mit der Familie oder mit Freunden.
Mit dem Nobel-Italiener, mit dem Promi-Italiener.
Ja, Nobel-Italiener, dass das irgendwo vielleicht auch schon eine Yacht gechartert ist und dass da zu viele Privattermine, eine gemeinsame Mannschaftsfahrt nach dem 34. Spieltag nach Ibiza nicht mehr möglich machen würden. Die Bayern haben ja keinen Termin mehr im Berliner Olympiastadion. Sie sind nicht aktiv am DFB-Pokalfinale beteiligt. Es gibt noch ein Nations League Final Four, aber auch erst Anfang Juni. Es gibt ein Champions League Finale, das findet auch ohne Münchner Beteiligung statt. Also aus meiner Sicht hätte nichts dagegen gesprochen, diesen Ibiza-Trip eine Woche nach hinten zu verlegen, also sprich heute in einer Woche stattfinden zu lassen, aber haben sie nicht gemacht und das finde ich nicht gut. Und wie findest du das?
Ich finde es mal wieder in der Kommunikation nicht gut gemanagt, so würde ich es, glaube ich, formulieren. Und zwar, wenn du diese Ibiza-Reise cancelst, ne, und das dann eben mit Gründen belegst, dann kommen natürlich die ganzen Kultreporter wieder auf den Plan und halten dir das natürlich dann vor, wenn du es dann doch noch erlaubst. Aber ich habe auch überlegt, als ich gedacht habe, ja, und in den Abstiegskampf eingreifen und so, ja, gebe ich natürlich auch allen recht. Auf der anderen Seite, ich glaube, das hatte der Manager, der Sportvorstand des ersten FC Heidenheim auch, finde ich, richtig eingeordnet.
Holger Sandwald.
Genau, der hat ja auch gesagt, so ja, also natürlich liegt es erstmal an unserer Leistung und wir müssen unsere Leistung bringen und dann können wir über alles andere reden. Und so sehe ich das auf der einen Seite auch und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, als Gegenbeispiel, ich weiß ja auch, was in Frankfurt passiert ist und ich fange jetzt wieder mit dem FC St. Pauli an, obwohl ich das jetzt gar nicht so meine. Es hätte jetzt auch theoretisch Borussia Mönchengladbach sein können oder von mir aus auch der SC Freiburg. Genau, also mit Frankfurt, da gab es ja, nachdem es dieses 2:2 da gab, den großen Spielerkreis und inmitten dieses Spielerkreises stand Alexander Blessin, der Trainer des FC St. Pauli, der gesagt hat, und jetzt gibt es 2 Tage frei. So, ne? Der FC St. Pauli hat jetzt auch 2 Tage frei. Und jetzt ist doch genau die Frage, darf dann...
Aber Moment, das ist doch ganz normal, dass man nach einem Spiel am Sonntag 2 Tage frei hat. Mannschaften, die am Samstag gespielt haben, steigen Dienstag wieder ins Training ein und in die Vorbereitung auf den kommenden Bundesligaspieltag. Mannschaften, die am Sonntag gespielt haben, machen das üblicherweise am Mittwoch. Das finde ich jetzt nicht außergewöhnlich. Blessin hat ja auch gesagt, ich nehme noch keine Glückwünsche zum Klassenerhalt an, auch wenn der zu 99,9% sicher ist.
Genau, was ich noch damit sagen will, ist, dass doch die FC St. Pauli-Spieler, wie gedacht, ich meine das jetzt, ich will das jetzt nicht auf den FC St. Pauli beziehen. Ich meine, das für jede andere Mannschaft gilt das natürlich auch. Ich meine einfach nur, es ist doch aber dann auch den St. Pauli-Spielern überlassen, was sie tun. Und deswegen, wenn die Bayern erst am Mittwoch wieder ins Training einsteigen, dann können sie doch auch nach Ibiza fahren oder theoretisch könnten sie jetzt auch nach an Gardasee fahren oder zum Wandern an Tegernsee oder sonst wohin fahren. Und die können doch eigentlich machen, was sie wollen, immer vorausgesetzt, dass man natürlich diese professionelle Einstellung zugrunde legt. Und ob sie da jetzt am Sonntagabend sich ins Privatjet setzen und nach Ibiza fliegen und da Wasser trinken und von mir aus irgendwie eine Nacht bis morgens um 6 Uhr unterwegs sind, ob das dann jetzt tatsächlich alles kaputt macht, weiß ich auch nicht. Also dann denke ich mir irgendwie eher, dann würde ich eher mit dem Finger auf die Bayern zeigen und sagen, als Holstein Kiel oder vielleicht auch als VfL Bochum-Fan, okay, Bochum-Fan vielleicht nicht, aber dann warum haben sie denn dieses Spiel zu Hause gegen die VfL Bochum verloren? Warum haben sie bei Union Berlin irgendwie nur mit einem Kopf irgendwie sozusagen da gespielt und waren nicht richtig da auf dem Platz? Das ist dann eher so die Frage. Aber ich denke mir so, es ist natürlich einfach, das jetzt an diesem Trip festzumachen, weil da kann man natürlich auf die Bayern zeigen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wie häufig bekommen auch andere Vereine, Werder Bremen natürlich auch, hier, Ole Werner hat das ja auch in den vergangenen Wochen mal gesagt, hier, und jetzt gibt's mal irgendwie 2 Tage frei. Ja, und wenn Marvin Ducksch dann, ich sag mal, mit seiner Protzkarre nach Kiel fährt und da feiert, dann bekommt es halt keiner mit. Aber, also macht er natürlich jetzt nicht, aber ich will nur damit sagen, dann bekommt es ja keiner mit. Aber er macht es möglicherweise trotzdem. Weißt du, was ich meine?
Oder wenn Tim Lemperle nach dem noch nicht geschafften Klassenerhalt des 1. FC Köln feiern geht mit 2,0 Promille und sich danach das Gesicht kaputt hauen lässt und jetzt für das entscheidende Spiel am letzten Spieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern ausfällt. Das Problem bei dieser Ibiza-Reise ist ja, wir können abschließend darüber eigentlich erst nach dem letzten Spieltag urteilen, wenn wir wissen, ob die Reise sportlich irgendeine Auswirkung auf die Performance der Bayern hat oder nicht. Wenn die jetzt ganz solide in Hoffenheim auftreten und das, was ja jeder erwartet, sportlich jeder erwartet, das Spiel gewinnen, dann wäre ja alles in Ordnung, ne? Und trotzdem kann man das Thema ja nächste Woche nicht erst besprechen, sondern jetzt liegt es ja auf dem Tisch, weil alle drüber reden. Ich finde es trotzdem ein Stück weit unprofessionell, aber natürlich hast du recht, Fußballer können in ihrer Freizeit machen, was sie wollen. Mhm. Und dass da so eine Ibiza-Reise vielleicht ein bisschen befremdlich wirkt für so einen Otto-Normalverbraucher, ist ja auch völlig klar. Bei uns wäre es vielleicht ein Ausflug nach Sylt oder so, den man mal macht. Oder man besucht mal irgendwie wie ein Freund in Süddeutschland oder in Westdeutschland oder ein Familienangehörigen, wo auch immer. Und im Fußballkosmos kommt dann halt so etwas bei raus. Ich glaube übrigens nicht, dass die alle nur Wasser getrunken haben. Also da lass dir mal keinen Bären aufbinden.
Meinst du nicht?
Nee.
Ah, okay. Also du meinst, dass die vielleicht auch eine Schwippschwapp im Glas hatten?
Ja, die waren beschwipst, schwappst. Fruchtsaft oder so, ne? Oder irgendwas mit Kohlensäure vielleicht. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und dass sie spät ins Bett gegangen sind, kann ich mir allerdings auch sehr gut vorstellen. So, jetzt kannst du die nächste Ausfahrt bestimmen. Möchtest du über Tränen der Freude oder über Tränen der Trauer reden? Also Hamburger Erfolgspark oder Kieler Holsteinstadion? Wo führt uns die Reise hin?
Lass uns doch mal, wo wir mit kurzen Nächten angefangen haben, auch mit kurzen Nächten weitermachen. Und zwar saß Daniel Heuer-Fernandes sichtlich auch noch angeschwipst. Was heißt auch noch? Also den Bayern wollen wir es unterstellen. Bei Daniel Heuer-Fernandes wissen wir, dass er noch sichtlich angeschwipst im Sportclub war und hatte ja gesagt, dass er erst um kurz nach 6 im Bett war. Ich kann dazu sagen, dass ich erstmals am Freitag gejoggt bin um den Stadtpark, nicht um den Volkspark, sondern um den Stadtpark. Und wer kam mir da entgegen? Merlin Polzin kam mir da entgegen, ging da noch mit seiner Lebensgefährtin, so würde man es früher sagen, hätte man es früher gesagt, da spazierte er ganz entspannt.
Mit der Trainerfrau. Es war nicht die Spielerfrau, es war die Trainerfrau.
Mit der Trainerfrau lief er durch den Stadtpark und guckte dann da, sah mich, kannte mich logischerweise aus vielen erfolgreichen Podcasts. Nein, also ich bin an ihm vorbeigelaufen, logischerweise kannte er mich nicht. Und da hatte ich schon so ein Gefühl, und dachte, okay, da könnte jetzt was Großes passieren, irgendwie am nächsten Tag. Aber das hatte man natürlich in den vergangenen 7 Jahren das ein oder andere Mal. Dann war ich ja am Sonnabend, am Samstag selbst im Stadion bei Holstein Kiel gegen den SC Freiburg. Und dann fuhr ich zurück nach Hamburg, nachdem ich da ja das entsprechende erlebt habe, wo wir möglicherweise gleich drauf eingehen. Und dann habe ich das Radio angemacht und dann habe ich die Sportschau-App aktiviert. Und dann ist mir mal wieder aufgefallen, lieber Michael, was für ein fantastischer Reporter du bist, weil ich habe dich über 90 Minuten, na, über 45 Minuten gehört. Und dann kam ein entscheidender Moment. Es kam das Tor für Ulm, es gab den Ausgleich durch Reis und dann wollte ich mir noch einen Softdrink holen und war gerade im Begriff auszusteigen und stand schon vor dem Supermarkt. Und dann ist genau das passiert, was man, glaube ich, nicht mehr so häufig hat, dass man wirklich denkt so, okay, jetzt bleibe ich doch noch mal im Auto sitzen, denn es gab Elfmeter für Ulm. Und da habe ich dann gedacht so, ey, wenn Daniel Heuer-Fernandes den hält, dann steigt der HSV auf. Ich habe das Zündschloss umgedreht, wieder angemacht und dann ging die App auch wieder an, hat sich wieder mit meinem Autoradio verbunden und dann habe ich dich gehört, wie du geschildert hast, dass Daniel Heuer-Fernandes diesen Elfmeter gehalten hat und dann habe ich schon gedacht, okay, das war's jetzt tatsächlich, bin ich schnell reingegangen, habe mir den Softdrink geholt und dann bin ich zu einem Kumpel gegangen, der auch im Rahmen eines Public Viewings dieses Spiel geguckt hat und auf dem Weg dorthin habe ich überall das Jubeln gehört, weil dann ist der HSV in Führung gegangen, dann ist der HSV durch Königsdörfer nochmal in Führung gegangen, das 3:1 und da hast du vor allen Dingen auch in Hamburg gespürt, muss man ganz ehrlich sagen, was für eine Wucht dieser Verein hat. Also es hat ja Stefan Kunz, finde ich, auch schön beschrieben mit seinem Zitat, als er gesagt hat, es ist wie eine Champagnerflasche, die du 7 Jahre geschüttelt hast und jetzt ist endlich der Korken rausgegangen. Das hast du wirklich in Hamburg gemerkt, das war schon krass. Ich fand es natürlich auch wieder ein bisschen, das ist der letzte Satz jetzt erstmal von mir, weil du hast natürlich noch viel nähere Eindrücke, du bist Reporter gewesen, aber ich fand es irgendwie natürlich auch wieder ein bisschen typisch. Ich bin ja dann zur zweiten Halbzeit zu meinem Kumpel gestoßen, der sich das dann da eben auch angeguckt hat, wie gesagt, bei diesem Public Viewing Event und schon zur Halbzeit kamen mir dann wieder die Justus, die Maximilians und die Alexanders mit ihren Messingringen und mit ihren blau-weißen Hemden unter ihrem Kaschmirpullover entgegen, die schon
so. Ja, so ist das im Nobelviertel. Du wohnst halt im falschen Viertel.
Ich war ja nicht mal in meinem Nobelviertel. Und hatten dann schon zur Pause da die Bengalos gezündet. Da dachte ich auch wieder, ja, natürlich, ne? Das sind dann vielleicht auch die schon zur Pause. Da weißt du, der FC St. Pauli lässt sie vielleicht noch nicht zum Aufstieg gratulieren, beziehungsweise zum Klassenerhalt. Aber in der Halbzeit werden schon die Bengalos gezündet. Also, das will ich jetzt einfach mal mit ein bisschen Werder-Blut, das möchte ich natürlich auch sagen, ein bisschen Holstein-Blut, möchte ich das trotzdem auch festhalten. Also das ist mir natürlich dann auch aufgefallen. Das war jetzt ein langer Monolog und dann ab ins Volksparkstadion zu dir, lieber Michael Augustin.
Ins Erfolgsparkstadion. Ja, erstmal vielen Dank für deine verbalen Blumen, die du mir überreicht hast und die Spielanalyse absolut zutreffend. Das war der Wendepunkt. Ja. Also der SSV Ulm war in den ersten Minuten, in der 7. Minute fiel ja das 1:0 durch Tom Gahl, das bessere Team. Der SSV Ulm war besser. 10:5 Torschüsse auch zur Pause für die Ulmer, obwohl es aus Ulmer Sicht 1:3 zur Halbzeit stand. Und der gehaltene Elfmeter von Heuer-Fernandes war der Wendepunkt. Danach wusste ich auch, okay, das geht jetzt hier in die Richtung Aufstieg oder in Richtung Aufstieg. Und am Ende wurde es ein deutlicher 6:1 Sieg. Aber in der ersten Halbzeit, ich will das hier nochmal verzeichnen, war Ulm ein gleichwertiger Gegner. Und das 1:6, das war dann schon eine heftige Packung für die Ulmer, die natürlich dann mit Allgeier und Strumpf, ich glaube Strumpf, der Kapitän, war an 3 Gegentoren beteiligt, auch auf der rechten Abwehrseite. Allgeier hat er rechts verteidigt oder hat er links verteidigt. Auf jeden Fall waren die beiden nicht in ihrer besten Verfassung an dem Abend im Hamburger Erfolgsparkstadion. Und ja, ansonsten passierte das, was ja ganz oft passiert nach solchen Erfolgen. Das Zitat von Stefan Kunz, du hast es gesagt, absolut zutreffend, als hätte einer 7 Jahre lang eine Champagnerflasche geschüttelt. So ab der 85. Minute konntest du das sehen, was ich ein Jahr vorher auch am Hamburger Müllerntor beim Spiel des FC St. Pauli gegen den VfL Osnabrück beobachten konnte. Das hatte nämlich auch damals den vorzeitigen Aufstieg der St. Paulianer zur Folge. Die Zuschauer haben sich, ich würde mal sagen, sehr, sehr ruhig und noch einigermaßen sortiert, vernünftig hinter der Außenlinie versammelt. Und als der Schiedsrichter, ich bin jetzt wieder im Erfolgsparkstadion, als Dr. Max Burda anpfiff, strömten sie auf den Rasen Und dann waren irgendwann die Spieler nicht mehr zu sehen. Dann waren ganz, ganz viele auf den Rasen. Dann fingen sie an, natürlich sich Souvenirs zu ergattern, haben Rasenteile rausgerissen oder rausgeschnitten, haben mit Nagelscheren Teile des Tornetzes entfernt, haben dann mit mehreren Leuten das Tor oder beide Tore zum Einstürzen gebracht. Ich sah dann, dass die Latte wie so ein Rock'n'Roll-Star nach dem Stage-Diving bei einem Konzert auf dem Menschenmob hin und her schwebte, weil sich irgendjemand Teile der Latte dann gesichert hatte. Die Plexiglasdächer oder die Plastikdächer der Trainerbänke sind zum Einsturz gebracht worden. Es kam dann auch relativ schnell Stadiondurchsagen: Bitte nicht springen, bitte kommt runter vom Trainerdach. Wir haben hier schon die ersten Verletzten, die ersten Knochenbrüche, als sich das Hamburger Volksparkstadion gegen 23.30 Uhr dann verlassen hatte, sah ich ganz, ganz viele Krankenwagen vor dem Stadion stehen. Aber wenn man das, glaube ich, mit anderen Festen wie dem größten Volksfest der Welt, glaube ich sogar dem München Oktoberfest, vergleicht, waren das denn doch nicht so viele Verletzte. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal die Frage aufwerfen. Ich weiß, dass wir vor einem Jahr, als sich die Aufstiege von Holstein Kiel und des FC St. Pauli abzeichneten, auch darüber diskutiert hatten. Dieser Moment nach dem Schlusspfiff, ist das so gut, dass alle auf den Rasen stürmen? Wäre es nicht besser, wenn man diesen Moment den Spielern alleine lassen würde? Ich bin jetzt wieder bei der 7 Jahre alten Champagnerflasche. Man konnte es logischerweise gerade in diesem speziellen Fall HSV nicht verhindern. Aber ich habe auch mit Menschen, mit Kollegen danach diskutiert. Ist das so gut? Muss das so sein? Ich finde das immer ein bisschen schade für die Spieler, die dann plötzlich fremde Menschen in den Arm haben, ganz, ganz viele Handykameras vor die Nase gehalten bekommen, vielleicht auch ein bisschen Angst haben, weil sie da so vereinnahmt werden. Ja, wie ist deine Meinung? Wahrscheinlich noch genauso wie vor einem Jahr, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie sie vor einem Jahr war.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich Spieler gibt, die das mögen, und es gibt bestimmt auch Spieler, die das nicht mögen. Du kennst doch wahrscheinlich auch Menschen in deinem Umfeld, die sagen so, ja, du kannst mich umarmen, aber bitte lang mir nicht ins Gesicht. Oder es gibt Leute, die einen bei jeder Gelegenheit in den Arm nehmen. Also ich glaube, so ist es wahrscheinlich von Spieler zu Spieler und ja, von Mensch zu Mensch dann auch unterschiedlich. Und was ich irgendwie beobachte, ist, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass früher mal ein Platzsturm so aus der Situation heraus entstanden ist. Dass es dann die Fans gab, die auf den Zäunen saßen und dann irgendwann rüber gedrängt wurden und dann rüber gelaufen sind und dann öffneten sich die Tore und dann entlud sich sozusagen die Freude. Und aus dieser entladenden Freude ist dann irgendwie entstanden, dass man vielleicht auch ein Souvenir mitgenommen hat. Und jetzt beobachte ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, ich beobachte Fans, die im Prinzip am letzten Spieltag ins Stadion gehen, so wie Menschen am Wochenende den Großeinkauf machen. Die haben 3, 4 Einkaufswagen mit dabei, Rucksäcke und bauen dann sozusagen alles ab, was nicht nied- und nagelfest ist.
Ja, auch diese Werbebanden, Bookstrade-Werbebanden habe ich auch. Bookstrade ist, glaube ich, so ein Online-Broker, ne? Habe ich auch ganz viele gesehen, die sich die unter den Arm geklemmt hatten und die damit nach Hause gegangen sind. Also jeder hat versucht, irgendetwas von diesem Abend zu behalten und mit nach Hause zu nehmen.
Genau, und es gab dann auch noch einen Fan, habe ich auch gesehen, im Sportclub, im NDR Fernsehen, der dann den Trainerstuhl mitgenommen hat. Und da denke ich irgendwie, der hat doch nun wirklich beim HSV in den vergangenen Jahren häufig genug gewackelt. Den muss man doch jetzt nicht mit nach Hause nehmen, den Trainerstuhl.
Stell dir mal vor, die hätten noch so einen Youngster mitgenommen, Otto Stange, der ist erst 18. Ja. Dass den irgendwie 4 Leute entführt hätten und sich den einfach mal mit für ein Wochenende mit nach Hause genommen hätten.
Genau, wie diesen Film in den 90ern oder Anfang der 2000er mit Uwe Ochsenknecht, ne? Dass man den dann irgendwie an die Heizung bindet, so lange, bis er mit links schießt. Nein, also ich weiß auch nicht. Also ich finde, es ist irgendwie zu sehr zum Vorhaben geworden und dass man eben dieses Stadion da so komplett verwüstet. Also, ja. Ich fand den Gag, muss ich sagen, von Micky Beisenherz ganz gut. Es wurde im Prinzip so viel Netz mitgenommen, ne, aus dem Hamburger Volkspark, wie man sich damals in Sandhausen gewünscht hätte. Aber von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ja, mir ist es denn doch irgendwie zu viel Vandalismus und zu viel geplante Souvenirjagd, so würde ich das jetzt mal nennen. Also es wäre ja so, als würdest du wirklich zum Hafengeburtstag gehen und sagen, okay, und jetzt
ein Schiff mitnehmen.
Ja, oder? Also wo man irgendwie sagt, ja, wir freuen uns jetzt so
sehr. So ein Buddelschiff. Aus dem Souvenirshop natürlich.
Ja, wir freuen uns jetzt so sehr, dass wir jetzt hier in unserem Lieblingsrestaurant, in das wir gehen, einfach mal alles kaputt schlagen und mitnehmen, wo ich irgendwie denke so, hä?
What? Ja, jetzt klingen wir so ein bisschen wie zwei etwas konservative ältere Männer.
Also nein, ich weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, ich finde es ja auch schön, wenn es diesen Moment gibt und der Freude gibt und man lässt das dann eben auch aus und heraus. Aber wie gesagt, so sehr, wie da jetzt alles mitgenommen wurde, weiß ich irgendwie nicht. Also ich fremde so ein bisschen damit.
Ja, tue ich ja auch, aber ich kann es natürlich verstehen, dass die ganze... Der ganze Frust, 7 Jahre lang hat der HSV die Rolle des Losers eingenommen. Bundesweit haben sich Fußballfans aus allen 4 Himmelsrichtungen über den HSV, über das ständige Scheitern, über die 6 missglückten Aufstiegsversuche lustig gemacht. Der HSV war so ein Running Gag, ist ja teilweise tölpelhaft am Aufstieg gescheitert. Und dieser großspurige HSV, den wir aus den erfolgreicheren Erstligajahren um 2009, 2010 herum kannten, der wurde immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Und da war jetzt auch ganz viel Erleichterung und Genugtuung dabei. Ich habe für jeden HSV-Fan Verständnis, der die Emotion einfach mal komplett rausgelassen hat, der da auf den Rasen gerannt ist und der wahrscheinlich gar nicht wusste, wo er oder wo sie mit den Gefühlen hin sollte. Also 100% Verständnis dafür. Ich hatte noch so einen Moment, den fand ich ein bisschen befremdlich, aber da bin ich vielleicht zu distanziert und zu sehr so Journalist. Also die Spieler waren dann ja auf so einem VIP-Balkon und haben wechselweise das Mikrofon in die Hand genommen. Otto Stange, der Jüngling hat Scheiß St. Pauli gerufen, Scheiß St. Pauli sei ihm gegönnt an dem Tag. Ludewitt Reis und Robert Glatzel haben immer wieder Vuškovic, Vuškovic, Vuškovic Rufe angestimmt. Und der hat inzwischen so die Rolle des Märtyrer. Wir reden über den wegen Dopings gesperrten Mario Vuškovic, der ja immer wieder versucht hat, seine Unschuld zu beteuern, der ja auch immer noch einen sehr engen Draht zur Mannschaft hat und der kurz vor diesem entscheidenden Spiel gegen Ulm in der Gertigstraße in Winterhude mit einigen anderen HSVern, Jonas Meffert war dabei, nochmal in einem Restaurant essen war. Viele Fans tragen inzwischen, ich glaube, es ist die Rücknummer 44 auf dem Rücken, das Vuškovic-Trikot, und immer wieder wurde der Name gerufen. Da hatte ich so ein leichtes Störgefühl, weil der ist ja wegen Dopings gesperrt und jeder im HSV, beim HSV ist der Meinung, der ist unschuldig. Vielleicht ist er gar nicht unschuldig. Das weiß ja im Endeffekt nur Mario Vuškovic. Aber positiv, damit hat der HSV über die vergangenen Monate auch immer wieder klar gemacht, wir sind ein Team, wir halten zusammen. Und das hat ja vor allen Dingen Merlin Polzin auch immer wieder betont. Über den möchte ich auch gleich noch ein paar Sätze verlieren. Aber dann noch eine Anekdote. Als ich dann fertig war mit der Reportage, stand ich dann auch lange oben auf dem Presseplatz. Von da hat man ja wirklich einen super Blick auf das Spielfeld und habe das alles so beobachtet, habe versucht, Spieler ausfindig zu machen. Daniel Heuer-Fernandes konnte man logischerweise an seinem gelben Torhüter-Trikot ganz gut erkennen. Dann habe ich mir auch das Schauspiel, das ich gerade beschrieben habe, angeguckt. Die HSV-Profis Reis, Glatzel, Selke, Merlin Polzin, der Trainer und einige andere auch, Otto Stange, haben das Mikrofon genommen, haben die Fans auf den Rasen animiert, haben immer wieder Songs angestimmt und dann ist auch immer wieder irgendein Song der HSV-Band Abschlag gelaufen, so wie das halt ist bei allen Aufstiegspartys oder Meisterpartys. Und dann habe ich die erste richtig fette Bierdusche meines Lebens kassiert. Ich war gerade dabei, so mein Reporter-Geschirr, nenne ich es mal, so die ganze Technik wieder einzuräumen in den Rucksack. Und dann knallte an meinen Hinterkopf ein voller Bierbecher. Ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet und die ganze Ladung ergoss sich über mir, über meinem Kopf, und ich war klitschnass am Ende. Also irgendjemand aus dem Oberrang hat dann auch einen Bierbecher geworfen. Das war sicherlich kein gezielter Angriff auf uns Reporter und auch nicht auf mich. Und das war vielleicht auch nur aus der Euphorie heraus. Aber Halleluja, wenn du nicht damit rechnest, dass sowas kommt und dich dieser harte Plastikbecher am Hinterkopf trifft, du bist erstmal völlig irritiert und natürlich auch klatschnass. Das Gefühl hatte ich dann auch am Samstagabend noch.
Habe ich damals auch schon mal bekommen, habe ich glaube ich schon mal in diesem Podcast erzählt, als ich mal auf dem Betzenberg war, habe ich auch mal einen Bierbecher auf den Kopf bekommen. Ich hatte damals richtig eine Platzwunde, obwohl ich eine Mütze auf hatte. Also dieser, wenn du so eine harte Hartplastikkante auf den Hinterkopf oder sonst wohin bekommst, das ist echt nicht ohne. Und was ich noch sagen wollte, Wir haben ja immer darüber gesprochen, dass es überall, ne, nicht nur hier beim FC St. Pauli und bei Werder und bei Bayer Leverkusen und bei Hansa Rostock und bei Dresden und beim HSV überall Fans gibt. Aber ich finde, du hast auch dahingehend recht, dass man trotzdem in dem Moment auch vielleicht so einen kleinen Charakter rauslesen kann. Und ich möchte erstmal sagen, ich finde das schon auch schön. Nee, was heißt schon auch schön? Ich finde es, glaube ich, also wenn der 1. FC Köln dann aufsteigt, wenn der HSV aufsteigt und möglicherweise der 1. FC Kaiserslautern aufsteigt, dann finde ich, ist das ein absoluter...
Ja, die SV Elversberg.
Ja, wollen wir mal schauen, ne? Aber ich meine jetzt, wenn jetzt zum Beispiel diese drei aufstiegen, dann wäre das natürlich ein absoluter Gewinn für die Fußball-Bundesliga und dann hättest du wieder diese Traditionsvereine und die tollen Fans und die großen Stadien, auch natürlich mit Kaiserslautern, WM-Stadion und so weiter und so fort. Was ich sagen möchte, ich finde diese Wucht, die der HSV mitbringt, die ist schon beeindruckend. Ob man es jetzt mit dem HSV hält oder nicht, das ist schon ein absoluter Gewinn und diese Millionenstadt und worauf man sich dann auch wieder freuen kann, auf das Derby in Hamburg, auf das Derby mit Bremen und all das ist, glaube ich, wenn man es neutral betrachtet, einfach nur ein Gewinn. Aber genau das, was du sagst, ist mir dann wiederum auch aufgefallen und natürlich sind das immer jetzt nur einzelne Fans und natürlich ist das dann nicht immer jeder Fan, aber vielleicht kann man dann doch auch einen Querschnitt nehmen. Wenn du dir zum Beispiel jetzt einfach mal von mir aus auch die St. Pauli-Fans, aber vielleicht auch die Freiburg-Fans, und ich will noch gar nicht zu dem Spiel in Kiel kommen, oder die Freiburg-Mannschaft anguckst, wie respektvoll die mit Holstein Kiel umgegangen sind in dieser Situation, wo es natürlich für den SC Freiburg auch um die Champions-League-Qualifikation geht und auch ging, wie sie mit dem Abstieg von Holstein Kiel umgegangen sind, wo ich dann irgendwie denke so, und die HSV-Fans haben dann irgendwie als Ulm da angekommen sind, sie mit Absteiger begrüßt und ihr steigt ab und wir steigen auf und dass du sozusagen immer in diesem eigenen Erfolg, und das sagt man ja auch so gerne, dass man im Erfolg die größten Fehler macht, dann die Konkurrenten gleich mit ansprichst, in diesem Fall den FC St. Pauli, oder dass du, ich habe da auch diese Reportage gehört, die unser NDR-Kollege gemacht hat mit dem Fan da im Oberrang. Und das ist dann eben nicht so, ja, und jetzt sind wir endlich wieder da und das kann ich alles verstehen. Aber dann kommt auch gleich wieder dieser Nebensatz und nächstes Jahr hauen wir die Bayern weg. So. Und dann denke ich mir so, und dann frage ich mich immer so, warum denn, liebe HSV-Fans, warum macht ihr das denn immer? Reicht es denn nicht, dass man einfach sagt, wir sind wieder da und wir sind vielleicht von mir aus auch da, wo wir hingehören? Natürlich steht es mir nicht zu sagen, was andere denken sollen. Aber ich frage mich dann doch immer so in dieser Situation, warum denn? Warum muss man denn aufsteigen?
Ja, zumal das ja in der Vergangenheit oft umgekehrt war, ne? Also ja. Der HSV hat ja in Bayern auch mal 8 oder 9 Tore kassiert. Aber ich möchte
weißt du,
aber eine
du weißt,
Sache
was ich meine,
erwähnen.
Oder? Du weißt, was ich
ja,
meine?
Ja, natürlich weiß ich, was du meinst, klar.
Warum macht man es denn? Warum muss man denn aufsteigen und sofort sagen, dass St. Pauli nicht so der Lieblingsverein ist? Warum kann man nicht einfach nur aufsteigen und sich freuen? Und das ist so das, was ich mir denke, so, warum?
Es gab aber in der Schlussphase des Spiels dann doch noch einen respektvollen Umgang mit dem SSV Ulm. Ich glaube, es war die 83. Minute. Da hat der Stadionsprecher gesagt, liebe HSVer, so nach dem Motto, wir steigen hier gleich auf, aber bitte vergesst nicht, hier steigt auch gleich eine Mannschaft ab. Und dann gab es Beifall für den SSV Ulm, der ja auch von seinen eigenen Fans dann auch lange gefeiert wurde. Also das müssen wir, oder muss ich an dieser Stelle der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen. Und ich möchte, weil du ihn ja vorhin auch angesprochen hast, Merlin Polzin noch erwähnen. Ja. Es ist schon total skurril. Wer hat sich alles an diesem HSV seit 2018 in der zweiten Liga versucht? Christian Titz, der Abstiegstrainer, Hannes Wolf, Dieter Hecking, Daniel Thun, Horst Rubisch, Tim Walter, Steffen Baumgart und dann kommt der 34-jährige Merlin Polzin, der auch schon an 4 gescheiterten Aufstiegen als Co-Trainer beteiligt war. Der Junge vom Bramfelder SV, der nie selbst ein großer Fußballer war. Ich habe nochmal nachgeguckt bei transfermarkt.de. Ein Oberligaspiel am 8. August 2010 gegen Bergedorf 85, der aber so einen guten Vibe in die Mannschaft gebracht hat und mit seinen noch jüngeren Co-Trainern Loic Favé und den zweiten Namen habe ich vergessen. Loic ist 32, der andere ist erst 28. Die haben da offenbar einen sehr, sehr guten Spirit in die Mannschaft gebracht und der mit Abstand unbekannteste Co-Trainer, der, wenn er nicht da als Co-Trainer wäre, wäre er wahrscheinlich als einer von 57.000 Zuschauern an diesem 33. Spieltag auch als Fan im Stadion gewesen. Der schafft es, den HSV nach so vielen gescheiterten Versuchen zurück in die Fußball-Bundesliga zu führen. Das, finde ich, ist dann doch irgendwie eine geile Geschichte. Und ich kann an Merlin Polzin nichts Unsympathisches finden. Der hat ja auch schon mal gesagt, dass er eine Gänsehaut bekommt, wenn er das Herz von St. Pauli am Millerntor hört. Ich glaube, da war er noch Co-Trainer unter Daniel Thun beim VfL Osnabrück. Also der trägt auch ein bisschen Braun-Weiß in sich. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, es ist die Hamburger Antwort auf Edin Terzic, könnte man so sagen, ne? Der damals.
Oder Fabian Hürzeler.
Ja.
Vor einem Jahr.
Ja.
Vor etwas mehr als einem Jahr.
Oder so, ja, definitiv. Aber ich meine jetzt auch vor allen Dingen noch ein bisschen mehr mit der DNA, ne? Also Edin Terzic, der damals doch als Fan den DFB-Pokal gewonnen hat und dann später eben auch als Trainer von Borussia Dortmund. Und ich finde es auch spannend und wir erinnern ja immer wieder gerne daran, dass ich damals, weiß ich, entweder mal Augsburg hochgejatzt hatte oder Eintracht Frankfurt zum Relegationskandidaten gemacht habe. Aber vielleicht können wir auch noch mal daran erinnern, in den vergangenen Herbst noch mal blicken, als Steffen Baumgart entlassen wurde und ich gesagt habe, ja, eigentlich glaube ich, wäre mit Polzin und VW vielleicht ja dann doch auch so das Richtige für den HSV.
Und hast du noch mal nachgehört? Kannst du die genaue Stelle sagen, wann du das gesagt hast?
Ich weiß es ganz genau, weil ich mich tatsächlich daran erinnern kann.
Und welche Folge war das? Welche Minute? Da würde ich gerne noch mal hinspulen.
Kannst du dich nicht dran erinnern? Im vergangenen Herbst hast du gesagt, das wäre nicht das wäre nicht HSV-like.
Nein, nee, genau. Ich kann mich an jedes Wort, was in diesem Podcast seit Jahren besprochen worden ist, erinnern. Also ich kann dir aus dem Stegreif sofort sagen, wie die Folge heißt. Nein, das kann ich nicht. Aber ich kann mich an die Aussage erinnern. Das kann ich selbstverständlich.
Aber es ist ja auch genau deshalb vielleicht so besonders, weil es eben nicht HSV-like war. Und vielleicht hat der HSV auch deshalb etwas aufgestoßen, woran man vielleicht lange auch selbst nicht geglaubt hat und dann gesagt hat, jetzt gehen wir einfach mal neue für den HSV unkonventionelle Wege. Damals hatten wir gedacht, da war es ja im Prinzip 2 Minuten vor Bruno Labbadia. Das wäre ja wiederum dann der ganz normale HSV-Weg gewesen. Und jetzt ist man eben diesen HSV-Weg neu gegangen. Und die Frage ist dann ja auch die, auch darüber haben wir ja gesprochen, wie geht man jetzt mit diesem Erfolg kurzfristig um? Sprich, wo sollte man ihn feiern und was wird aus diesem Erfolg auch mittelfristig? Und das ist doch die ganz große Frage. Trauen wir dem HSV zu, sich auch wieder in der ersten Fußball-Bundesliga zu etablieren? Und was macht Kühne?
Ich würde erstmal, wie wird weiter gefeiert, die Frage aufgreifen. Die Meisterfeier findet am 19. Mai, kommenden Montag, mit den Frauen, die ja auch in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen sind, im Hamburger Rathaus statt. Da wird es einen Senatsempfang geben. Da werden ab, ich glaube, 17 Uhr auch viele, viele HSV-Fans auf dem Rathausmarkt sein. Die Frage ist, und die ist noch nicht abschließend geklärt, kommen Männer und Frauen dann auch auf den Rathausbalkon? Der HSV kann ja noch die Meisterfelge, es ist ja keine Schale in der zweiten Liga, es ist die Meisterfelge, hochrecken und dem FC St. Pauli als Titelverteidiger in der Funktion als Zweitligameister ablösen. Da habe ich auch schon interessante Gespräche geführt. Also mal angenommen, die kämen mit der Schale oder Felge auf den Rathausbalkon und lassen sich da so feiern wie 40 Jahre vorher die Generation Kals, Rubisch, Magath 1983, Europapokalsieger, der Landesmeister, der zu dem Zeitpunkt größtmögliche Titel im internationalen Vereinsfußball, und dann kommen Zweitliga-Aufsteiger und lassen sich genauso feiern wie die HSV-Helden, die wenigsten HSV-Fans noch live haben spielen sehen, aber deren Namen wahrscheinlich jedem HSV-Fan etwas sagen. Die großen HSVer aus der glorreichen Vergangenheit. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also normalerweise müsstest du sagen, nee, geht mal besser nicht auf den Balkon. Andererseits, wenn da so viele warten und da werden wahrscheinlich wieder Tausende stehen, die wollen dann ja auch mal die Mannschaft sehen, oder?
Definitiv. Also ich habe da eine ganz klare Meinung. Ich weiß natürlich, was auch jene meinen, die sagen, das kannst du natürlich nicht mit dem Gewinn der heutigen Champions League vergleichen. Damals der Landesmeister Titel und unser Gegner war damals eben nicht Elversberg, sondern Turin. Nein, aber ich denke mir, das ist doch der HSV, wie er sich auch selbst sehen möchte. Damit will ich sagen, wovon musste er sich denn doch auch bitter lösen? Er musste sich von der Uhr lösen, die immer eingeblendet war. Ja, wie lange noch der HSV in der ersten Liga? Und immer alle haben...
Von Lotto King Karl, Hamburg meine Perle, hat sich der HSV auch gelöst. Das Lied war nicht zu hören am Samstagabend.
Nee.
Aber in all den Jahren davor auch nicht.
Und wir, der große Verein und Bernd Hoffmann und wir, ne, wir fahren nicht nur nach Bremen, um da ordentlich aufzumischen, sondern wir wollen einer der größten Clubs in Europa werden und das, da gehören wir hin und wir vergleichen uns mit Real Madrid und Juventus Turin und mit Atletico und mit dem FC Barcelona und so. Das ist ja der HSV, wie er sich lange Zeit selbst gesehen hat. Und dann hast du irgendwann gesagt...
Das ist der HSV so um 2010 herum.
Ja. Genau, um 2010 herum und natürlich mit den erfolgreichen Zeiten. Und ich denke mir dann nur eben, und wenn der HSV für sich selbst erkennt, das ist er eben nicht mehr, einfach mit dem Blick in den Spiegel und sagt, okay, wo sind wir? Wir sind, und das haben wir dann ja auch festgestellt in den vergangenen Jahren, wir sind auch einfach nur noch, leider Gottes für die HSV-Fans, ein gewöhnlicher Zweitligist. Und wenn du es dann aber eben schaffst, mit eigenen Mitteln und natürlich auch mit der großen Schatulle des Geldgebers Kühne, aber wenn du es schaffst, mit eigenen Mitteln dann irgendwann wieder aus dieser Liga rauszukommen und aufzusteigen und dann eben auch einen der größten Erfolge in der jungen Vergangenheit zu feiern, dann denke ich mir so, ja, dann finde ich, steht es doch dem HSV-Fan auch genauso zu oder beziehungsweise dem Hamburger SV auch genauso zu, dann auf den Rathausplatz zu gehen, weil das ist dann auch eben einfach der größte Erfolg, den du zu feiern hast, das ist der Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga, dass es früher mal einen ganz anderen Erfolg gab, weil es früher auch einen ganz anderen Hamburger SV gab, ist auch fair enough, ja. Aber wenn du eben gesagt hast, okay, wir haben uns jetzt klein gekürzt, wir haben uns jetzt neu definiert, wir sind nur noch ein Zweitligist, der es aber jetzt geschafft hat, aufzusteigen, ey, dann sag ich, natürlich sollen sie auf den Rathausbalkon gehen, weil sie möglicherweise damit jetzt wieder erstmal einen großen Erfolg im Verhältnis zu dem Verein geschaffen haben, der sie sind.
Ja, und wenn da jetzt 150 Leute nur wären und viele Passanten, die da shoppen gehen, der muss es nicht machen. Aber wenn du im Rathaus bist und da sind ganz, ganz viele Fans, Tausende wahrscheinlich, da musst du ja denen ja auch irgendwie gerecht werden. Und ich glaube, das ist auch ein Argument, das man in dem Fall nicht unter den Tisch kehren kann. Du hast eben noch eine zweite Frage gestellt, wie geht's nun weiter? Das ist sehr früh. Stefan Kunz hat ja gesagt, zu 50% wäre der HSV erstligareif. Es wird Kaderveränderungen geben. Der Vertrag von Merlin Polzin hat sich durch den Aufstieg automatisch verlängert. Ich glaube, in der Offensive ist der HSV gut aufgestellt, wenn Davy Selke dann bleibt. Der will ja einen langfristigen Vertrag haben, will ja sicherlich auch noch ein bisschen mehr Geld haben. Bei Davy Selke bin ich aber immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob das auch ein Erstligastürmer ist. Also der könnte so ein bisschen in die Terodde-Falle tappen, der ja auch für verschiedene Zweitligisten immer so im 20er-Bereich, Selke steht es bei 20 Toren, getroffen hat und oftmals Torschützenkönig geworden ist, aber in der ersten Liga dann eben nicht diese Leistung abrufen konnte. Davy Selke ist für mich noch nicht besser als Simon Terodde und vielleicht auch nur ein guter oder ein sehr guter Zweitligastürmer. In der Abwehr muss sich der HSV auf jeden Fall verstärken. Wahrscheinlich braucht der HSV zwei neue Innenverteidiger im Mittelfeld, weitere Alternativen. Aber ich kann da jetzt noch keinen Namen nennen. Das ist noch sehr, sehr frisch. Erfahrungsgemäß wird der HSV, wie sich das ja auch, oder die Erfahrung mussten ja auch andere Erstliga-Aufsteiger machen, erstmal an Rang 15 orientieren müssen. Ich frage mich aber, ob der HSV aufgrund seiner Historie, die wir jetzt hier auch schon mehrfach angesprochen haben, dazu in der Lage sein wird, sich dann einfach nur den Klassenhalt und Rang 15 als Ziel zu geben. Aber ja, lass erstmal noch mal ein paar Wochen ins Land ziehen. Aber als erste schnelle Erkenntnis, und ich glaube, die ist jetzt nicht exklusiv, sollte sich der HSV in der Abwehr auf jeden Fall verstärken.
Ja, und das hat natürlich auch der erste FC Köln immer wieder leidvoll zu spüren bekommen, wie schwierig es ist, oder auch natürlich Schalke, ne? So wie schwierig das ist, sich da dann auch wieder zu etablieren. Und ja, die Vereine, mit denen du dich dann messen musst, die heißen dann irgendwie nicht mehr Dortmund und Leverkusen, und sondern die heißen dann irgendwie so Mainz und Augsburg und der FC St. Pauli und weiß nicht, Hoffenheim, Heidenheim, muss man mal gucken. Aber möglicherweise Elversberg. Nein, aber auf jeden Fall, das, was du sagst, finde ich auch ganz spannend. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Und zwar das Thema Davy Selke. So, ne? Genau, die eine Möglichkeit wäre, also es gibt wahrscheinlich drei Möglichkeiten oder vielleicht sogar noch ein paar mehr, aber die eine Möglichkeit wäre so der klassische Matthias Scherz, ne? Also der Simon Terodde, der in der zweiten Liga alles wegschießt und in der ersten Liga dann aber nicht trifft. Aber was ist denn wirklich, jetzt kann man natürlich auch wieder lachen, aber was ist denn, wenn er jetzt zum Beispiel plötzlich auf mal den Tim Kleindienstweg geht, der auch lange irgendwie gefühlt nicht gut genug war für die erste Liga und jetzt plötzlich auf mal Nationalstürmer Nummer 1 ist, weil er das denn doch jetzt irgendwie nochmal geschafft hat, genau in dieser Altersspanne, ne? In dieser Altersspanne zwischen 28 und 32. Lass doch jetzt einfach mal wie gesagt, kann man jetzt nicht dran glauben, hat man vielleicht bei Tim Kleindienst damals auch nicht dran geglaubt, hat man möglicherweise bei Niklas Füllkrug aber auch nicht gedacht, als er dann nochmal mit Werder in die erste Liga aufstieg, dass der dann irgendwie auf mal der beste deutsche Stürmer ist. Warum sollte dieser Knoten nicht auch bei Davy Selke platzen? Kann genauso passieren, weiß man nicht. Also es ist spannend zu beobachten.
Ja, wirklich sehr spannend. Ich schließe das zu 90% aus, dass das bei Davy Selke passiert. Ja, also nicht weil ich ihn irgendwie nicht mag oder so, aber er hat bei all seinen Stationen, und es gab ja schon einige Stationen, er hat für Werder gespielt, für Leipzig, für Hertha, für den 1. FC Köln, nie nachgewiesen, dass er jetzt ein herausragender Erstligastürmer ist. Und das Fußballspiel in der ersten Liga ist viel, viel schneller. Du musst Entscheidungen viel, viel schneller treffen. Die Verteidiger sind stärker. Das sind für mich Gründe, die gegen eine solche Saison von Selke in der ersten Liga sprechen, wie er sie gerade in der zweiten Liga gespielt hat. Ja, aber Selke, ganz großer Faktor, einer, der mental dieser Herausforderung mit dem HSV aufsteigen zu müssen, gewachsen war, der das, glaube ich, gelebt hat, vorgelebt hat, der da ganz viel Kraft und auch positive Energie rausgezogen hat. Ich glaube, für den konnte es gar nicht genug Druck sein. Mhm. Und das war vor diesem Hintergrund und dann natürlich auch mit der sportlichen Performance, die zu 100% gestimmt hat, ein richtiger Transfer und ein wichtiger Transfer für den HSV. Vor allen Dingen ja auch, weil er dann in der Verletzungsphase von Robert Glatzel ein gleichwertiger Ersatz für Glatzel gewesen ist. Der ist jetzt auch wieder fit und jetzt spielen da Glatzel, Selke und Königsdörfer, der mittlerweile auch bei 14 Saisontoren steht. Mhm. Also die Offensive ist in der zweiten Liga herausragend gut. In der ersten Liga wäre sie wahrscheinlich auch noch gut, aber ich weiß nicht, wie dann Glatzel und Selke in der ersten Liga performen werden. Königsdörfer ist für mich auch eher ein Flügelspieler. Ich glaube, der wird da auch ganz gut mithalten mit Königsdörfer auf der einen Seite und Dompe auf der anderen Seite. Könnte das auch eine ganz gute Flügelzange werden, aber ich habe es ja eben schon gesagt, die größten Probleme wird der HSV in der Abwehr kriegen, aber ich glaube, das wissen Klaus Koster und Stefan Kunz und all die anderen auch selber. Wollen wir jetzt über dein Wochenende reden, über Holstein Kiel, über die Tränen von Luis Holtby Arm in Arm mit Fiete Arp, über das 1:2 gegen den SC Freiburg, respektvolle Freiburger, du hast sie angesprochen, die Spalier standen und mit ihren Jubeltänzchen vor der Gästekurve aus Respekt vor dem Gegner noch gewartet haben. Wie war es für dich als jemand, dem Holstein Kiel ja auch nicht egal ist, am vergangenen Samstag im Holstein-Stadion?
Was meinst du? Also für mich, ich habe da als Reporter meinen Job gemacht. Ich bin da hingefahren, habe da meine Reportage gemacht, bin nach Hause gefahren und habe dann mir bei einem Glas Mineralwasser den HSV angeguckt, habe dann um 23 Uhr den Fernseher ausgemacht und habe tief und fest geschlafen. Das war mein Wochenende. Wie war dein Wochenende, Michael Augustin?
Dann können wir noch zum nächsten Thema rübergehen. Schafft es die Elf? Schafft es die SV Elversberg in die Relegation oder vielleicht sogar noch auf den direkten Aufstiegsplatz? Oder willst du jetzt doch noch was über Kiel sagen? Ich habe da noch so leichte Zuckung gehört im Mikrofon auf der anderen Seite, in der Leitung. Du warst noch nicht fertig mit Holstein Kiel, glaube ich.
Also ich muss wirklich sagen, und das fand ich wirklich imposant, also fand ich wirklich beeindruckend, wenn man jetzt mal sozusagen von hinten an die Sache rangeht. Als ich nach Hause gegangen bin, da habe ich noch eine Umfrage geholt. Das ist das, was du immer so liebst, ne? Du liebst es irgendwie nochmal danach ein paar Umfragen für den ortsansässigen Sender zu holen. Das habe ich eben auch nochmal gemacht. Nie,
weigere ich mich immer.
Ja, ich habe mich natürlich auch gefragt, so boah, jetzt von so einem Radioreporter angesprochen zu werden, so wie fühlt man sich jetzt so in dieser Situation. Was mir aber aufgefallen ist, und das hat es mir so leicht gemacht, ich bin da, nachdem ich Arvid, unseren Sportcast-Ultra, getroffen habe, der danach noch zum Junggesellenabschied zum HSV gegangen ist, also die haben da den Junggesellenabschied im Volksparkstadion gefeiert, das ist dann vielleicht auch die Verbindung. Und der HSV ist ja im Prinzip jetzt auch wieder, hat ja auch seinen Junggesellenabschied denn jetzt erlebt. Ne?
Ach, das war eine Junggesellenabschiedsfeier, ja, genau, die als Aufstiegsparty deklariert war. Jetzt wird mir einiges klar.
Und der HSV ist nicht nur das Tor zur Welt, sondern hat im Prinzip jetzt auch den Hafen, nicht nur den Hafengeburtstag, sondern auch den Hafen der Ehe angesteuert. Aber es war nicht.
Ja, die haben ja keine Tore zur Welt mehr. Die sind ja beide abgebaut worden. Also auch das Bild ist jetzt schief.
Ja, stimmt. Aber komm, gehen wir nochmal auf Holstein Kiel ein. Also ich habe da die Reportage gemacht, genau, und bin dann aus dem Stadion rausgegangen. Das kennst du auch, wenn du dann in Richtung Parkplatz gehst, je nachdem, wo du im Stadion herumgehst, gehst du auch am Fanshop von Holstein Kiel vorbei. Und was war da? Und das ist für mich so das Bild des Wochenendes, nicht das Bild, aber eines der Bilder. Es war eine lange Schlange vor dem Fanshop. Und das ist genau dieses Gefühl. Und dann habe ich da Menschen getroffen, die beseelt und glücklich, vielleicht auch ein bisschen erlöst geschaut haben. Und zwar fühlte sich das ein bisschen so an, vielleicht hört sich das jetzt ein bisschen makaber an, aber vielleicht auch im Prinzip so wie bei einer Beerdigung bei jemanden, der ein langes und erfülltes Leben hatte. Weißt du, was ich damit sagen will? Nicht der irgendwie qualvoll und an einer schlimmen Krankheit viel zu früh von uns gegangen ist, sondern du sagst irgendwie, nee, wir sind dankbar dafür, dass wir so ein Erlebnis hier mit unserem kleinen Verein hier hatten. Das war so der Tenor und wir sind stolz darauf und natürlich ist es schade und natürlich hätten wir uns das gewünscht, länger in der Liga zu bleiben. Und trotzdem sind wir dankbar, dass dieser kleine Verein ein ganz kleines Kapitel war in der großen Geschichte der großen Fußball-Bundesliga. Und das so zu erleben und mit Authentischkeit dann so von den Fans erzählt zu bekommen, das fand ich wirklich beeindruckend. Und viel mehr kann man natürlich auch noch erzählen, aber das war im Prinzip so diese Melange, die ich gespürt habe. Und ja, letztendlich, wenn wir nochmal uns sportlich der Geschichte nähern wollen, kann man eigentlich sagen, dass wenn du über 2 Tore im Schnitt bekommst, mit den meisten Gegentoren der Liga, dann ist das nicht erstligareif. Holstein Kiel hat dann vielleicht auch wieder so dieses, in Anführungsstrichen, normalere Gesicht gezeigt im Verhältnis zu den Ergebnissen zuletzt. Hat wieder getroffen, hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht, aber hat dann sich eben auch wieder die Butter vom Brot nehmen lassen, wie eben dann auch zu häufig. Und am Ende fehlen dann, und das ist dann vielleicht auch der Achtungserfolg, nur ein paar Punkte, aber es fehlen dann eben die entscheidenden Punkte. Und von daher muss man einfach sagen, es ist wirklich zu spüren gewesen, dass Holstein mit diesem Ausreißer nach oben, mit diesem Bundesliga-Jahr für Schleswig-Holstein, für diesen Verein und für die Fans ganz, ganz viel erreicht hat. Aber dass dann einfach auch, und das ist dann auch die gesamte Wahrheit, dann eben nicht mehr drin war. Noch ein letzter Satz, was schade ist, weil ich glaube, das habe ich ja auch schon häufiger in diesem Podcast erzählt, mit ein paar Stellschrauben und mit ein bisschen mehr Mut, finanziellem Mut und mit ein paar mehr Spielern, die Mannschaft erstligatauglich gemacht hätten, glaube ich, wäre es so leicht gewesen wie möglicherweise lange nicht, wenn du dir anguckst, wie der VfL Bochum sich eben nicht verstärkt hat, dass der erste FC Heidenheim mit der Doppelbelastung oder der Dreifachbelastung mit der Conference League natürlich auch seine Probleme hatte. Ich glaube, es wäre nicht schwierig gewesen, die Klasse zu halten in diesem Jahr. Aber trotzdem, am Ende des Tages, wenn man jetzt sich die Fans anschaut, ganz viel Stolz und die Freiburg-Mannschaft, jetzt hole ich noch mal weiter aus. Nein, letzter Satz, und die Freiburg-Mannschaft und die Freiburg-Fans, Wahnsinn, ne? Also Hochachtung, sportlich, da haben wir es wieder, im Erfolgsfall machst du Fehler, die haben sie eben nicht gemacht, stehender Spalier, haben auch möglicherweise mit der Champions League das größte Ziel der Vereinsgeschichte vor Augen und stehen da und halten sich zurück. Toll. Also das sind meine Eindrücke aus Kiel und von daher kann ich gleich noch was sagen, aber jetzt erstmal du.
Ja, und der SC Freiburg hat als Tabellenvierter ein Tor weniger erzielt als Holstein Kiel. Ja. Holstein Kiel hat als Tabellenvorletzter 49 Mal getroffen, Freiburg 48 Mal. Und das, was du gerade zu den Freiburgern gesagt hast, das finde ich ganz elementar wichtig, wenn es darum geht, ob man einen Fußballverein eher sympathisch oder unsympathisch findet. Ein Verein, von dem man nicht Fan ist. Und der SC Freiburg sorgt auch wegen seiner Fans dafür, dass man diesen Verein sympathisch finden muss. Da wird nicht der Torwart mit Arschloch, jeder kennt diesen Dreiklang, tituliert, und die werden wohl nicht gerufen haben, als die Holstein-Profis sich warm gemacht haben. Absteiger, Absteiger, Absteiger. Ich war nicht dabei, aber ich glaube, der Umgang war da vielleicht ein bisschen respektvoller. Und das ist für mich total wichtig. Das nehme ich auf jeden Fall voll mit in meine Bewertung auf, wenn ich für mich das Urteil treffe, ob ich einen Fußballverein eher sympathisch oder unsympathisch finde. Und da spielt auch das ganze Setting drumherum, vor allem die Fanszene, für mich eine ganz große Rolle. Und der SC Freiburg hat eine durchweg sympathische Fanszene. Und ansonsten hat Steven Skripski ja auch gesagt, am Ende war es über die Saison gesehen zu wenig. Und ich glaube, das ist auch das Fazit, das zu dieser Saison von Holstein Kiel passt. Ich habe auch logischerweise dann viele Videos gesehen, oder in dem Fall habe ich genau wie du die Sendung am Sonntagabend im NDR Sportclub gesehen. Da gab es ja auch viele Fans, die sich nochmal geäußert haben in dem Beitrag der Kollegin, und viele waren einfach stolz, dass sie dabei gewesen sind. Die haben die letzten Wochen, die letzten Monate genossen, Spiele gegen so Top-Vereine wie Bayern München, Borussia Dortmund und den Verein Bayer Leverkusen, der ja als Titelverteidiger in die Saison gegangen ist, und die haben das einfach voll genossen.
Total, total. Und ich finde, das ist auch so die Analyse, das kennst du ja auch, dass man dann immer schon relativ schnell dazu, kann ich sagen, gedrängt wird. Aber wenn du dann diese Analyse-Talks mit unterschiedlichen Radiosendern führst, dann kommen natürlich die Fragen so, wie geht's denn jetzt mit Holstein Kiel weiter? Kann man natürlich so noch gar nicht sagen. Man kann natürlich nur sagen, dass Marcel Rapp der Trainer bleiben wird. Und gleichzeitig hatte ich so das Gefühl, ich glaube auch schon, dass man da Holstein Kiel jetzt nicht so schnell wiedersehen wird. Und gleichzeitig habe ich dann in mich hineingehört.
Ach, weiß man nicht, mal ganz im Ernst. Ja, wenn Kiel was kann, dann sind es Umbrüche. Umbrüche kann Kiel. Und in der Aufstiegssaison hätte keiner damit gerechnet, das war die Saison nach einem großen Umbruch, dass Holstein Kiel aufsteigen würde. Also die Aussage würde ich nochmal in Klammern setzen an deiner Stelle.
Das war ja noch gar nicht meine Aussage. Aber ich wollte nämlich gerade sagen, und als ich mich das selber sagen hörte, hat in mir jemand gesagt, Engelchen und Teufelchen, hat gesagt, aber warum denn auch eigentlich nicht? Weil man es doch eigentlich Holstein Kiel immer nicht zugetraut hat, diese Wege zu gehen, nach Markus Anfang, nach Ole Werner und nach entsprechenden Umbrüchen und eben mit dieser Besonnenheit und mit dieser Ruhe an der Kieler Förde, die immer wieder geschildert wurde. Du kannst natürlich in diese zweite Liga blicken und feststellen, dass vor dem vergangenen Spieltag 9 Mannschaften noch die Möglichkeiten hatten, aufzusteigen. Und dazu gehörten jetzt eben nicht Schalke, Hertha, BSC und weiß nicht, vielleicht Hannover 96, dem man es vielleicht noch irgendwie eher zugetraut hätte, sondern es waren dann irgendwie Paderborn, Magdeburg und auch Elversberg mit dabei. Da kannst du natürlich sagen, so, ja, also es wird natürlich auch ein Kraftakt werden, aus dieser Liga wieder rauszukommen. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass die Mannschaft von Holstein Kiel ein komplett neues Gesicht bekommen wird. Also ich bin mir ziemlich, also es ist ja klar, dass kleine Bekel gehen wird, dass Luis Holtby gehen wird, dass Timo Becker gehen wird. Machino kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der mit in die zweite Liga geht. Bernhardsson ist natürlich auch eine Geschichte. Dann hast du jetzt gerade gelesen, dass angeblich Werder Bremen an Remberg interessiert sein soll, der nun wirklich auch sich super entwickelt hat und eben nicht nur in der Aufstiegssaison der Spieler mit den meisten Einsätzen war, der jetzt auch schon, ich glaube, 32 Bundesligaspiele gemacht hat, der wahnsinnig sich entwickelt hat und eben jetzt nicht nur der klassische Spielzerstörer ist, sondern eben auch als Spielentwickler, als Content Creator, könnte man auch sagen, im Mittelfeld reüssiert hat. Also das ist schon eben auch diese Entwicklung, und da hat sich dann Holstein Kiel in manchen Teilen auch gezeigt, dass sie eben erstligareif sind, wie auch die angesprochenen Fans. Und von daher wird es ein ganz neues Gesicht geben, und die Frage wird immer sein, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ob es Marcel Rapp und natürlich dann auch Olaf Rebbe schaffen, wieder genau diesen Trumpf nach Kiel zu holen. Und damit meine ich eben nicht Spieler X oder Spieler Y, sondern der ganz große Trumpf war, dass Marcel Rapp und natürlich dann auch irgendwie Carsten Behlmann und Trainerstaff in den vergangenen Jahren es geschafft haben, eben diese Einheit wieder zu formieren. Und je größer der Umbruch, desto schwieriger ist es natürlich auch wieder, dieses Wir-Gefühl im Team zu schaffen. Und ich glaube, das wird die große Herausforderung sein. Und das natürlich auch immer wieder mit begrenzteren Mitteln im Verhältnis zu denen, die Konkurrenz zur Verfügung hat. Und ja, von daher ist das so die große Frage. Aber ich finde, was wiederum auch ein extremer Gewinn ist, wenn man aus dieser Liga geht und uns sagen kann, was haben wir gemeinsam mit einem anderen Verein in Europa, der die Premier League gewonnen hat. Wir haben in jedem Auswärtsspiel getroffen, so, ne, mit dem FC Liverpool bis dato. Wir haben, obwohl wir ein Heimstadion mit 15.000 und ein paar Hunderten noch haben, wir haben immer die Auswärtsblöcke voll gemacht. Wir sind von allen als sympathischer Verein wahrgenommen worden, als lautstarke Fans. Dann denke ich mir irgendwie so, dann hast du doch eigentlich in dieser Saison alles erreicht und bist nicht hier der Tölpelverein gewesen und hast auch ein bisschen Werner-Image behalten, aber eben auch nicht nur die Comic- und die Lachfigur in der Liga abgegeben. Und dann fährst du da nach Hause und sagst so, ey, dann nehmen wir uns doch mal alle in den Arm und sagen, das war doch eine geile Reise und jetzt sind wir wieder zu Hause.
Und es gibt auch eine schöne Reise am letzten Spieltag, ja. 8000 Kieler in Dortmund, das könnte ein tolles letztes Spiel werden, Kiel könnte nochmal eine entscheidende Rolle spielen, Dortmund ist ja gerade mittendrin in einer riesen Aufholjagd, um sich dann doch noch für die Champions League zu qualifizieren. Ich würde mit dir vielleicht am Ende der Folge noch so einen kurzen Ausblick auf den letzten Bundesligaspieltag und Zweitligaspieltag machen. Wollen wir erstmal die Kultrubrik vorziehen?
Wir müssen die Kultrubrik vorziehen.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ich habe eine Idee, die wird dir gefallen, weil du kennst ihn wie kein Zweiter. Du hast ihn neulich gesehen. Jupp Heynckes ist am vergangenen Freitag 80 geworden. Dein alter Buddy. Du hast mir neulich ein Foto mit Jupp Heynckes geschickt. Du hast Jupp Heynckes getroffen. In Hamburg.
Ja.
Und deswegen gibt's jetzt ein Jupp Heynckes-Quiz.
Ist das dein Ernst?
Ja.
Weil ich habe Jupp Heynckes in Hamburg getroffen und habe ein Jupp Heynckes-Quiz vorbereitet.
Du hast auch nichts vorbereitet.
Aber gut, ist doch schön. Ja, das,
nein.
Ja, wirklich.
Ah, nee. Pass auf, dann machen wir das so. Dann machen wir das so.
Ja.
Ich stell dir drei Fragen aus meinem Quiz zu Jupp Heynckes und du stellst mir drei Fragen aus deinem Jupp Heynckes Quiz.
Das ist ja geil. Aber damit, lass uns doch kurz die Geschichte erzählen, wie das kam. Ich bin am vergangenen Dienstag mit dem Fahrrad durch Hamburg gefahren und dann fuhr ich der Höhe Klosterstern längs. Und wollte da, und dienstags ist ja, wie die Hamburgerinnen und Hamburger wissen, ist ja immer Wochenmarkt am Isemarkt, ne? Unter dieser Hochtrasse, Bahnstation oder Bahnlinie.
Hohluftbrücke heißt die Station, die da in der Nähe ist.
Genau, ja. oder Eppendorfer Baum natürlich auch, ne? Auf der anderen Seite.
Ja, und zwischen beiden Stationen.
Und dann fahre ich da mit dem Fahrrad längs und habe gesagt so, ey, dieser Mann, der da mit so einem klassischen Hacken-Porsche vom Markt kommt, der sieht aber verdächtig aus wie Jupp Heynckes. Und dann bin ich da nochmal vorbeigefahren und wirklich, wo du irgendwie denkst, so eine absolute Legende, ein absoluter Welttrainer marschiert hier in so einer unprätentiösen Regenjacke mit so einem Hacken Porsche durch die Gegend, neben ihm eine Frau. Und dann habe ich gedacht so, ey, da wurde ich wirklich ganz kurz richtig zum Fußballfan, so, ne? Und dann bin ich da kurz nochmal zurückgefahren und habe gedacht so, boah, den muss ich jetzt irgendwie einmal ganz kurz ansprechen, weil ich hatte jetzt zu journalistischen Zeiten nie irgendwie was mit ihm zu tun und habe dann auch so ganz, ich finde, respektvoll gefragt, habe gesagt, entschuldigen Sie, darf ich Sie kurz was fragen, Sie sind Jupp Heynckes? Oder habe ich gesagt, so ja, muss ich wirklich sagen, großen Respekt auch vor dem, was Sie erreicht haben. Und habe ich seine Tochter, gefragt, ob wir ein Foto gemeinsam machen können. Und dann hat er gesagt, ja, gerne, gar kein Problem. Und habe ich ihn noch gefragt, so Mensch, Herr Heynckes, was machen Sie denn hier in Hamburg? Und dann hat er gesagt, ja, ich war hier gerade auf dem Markt und habe meine Tochter besucht, die wohnt hier. Ja, also so ganz wirklich so, natürlich, aber kennst du dieses Gefühl, dass man manchmal bei Menschen denkt, die sind irgendwie nicht von dieser Welt, aber das war so normal als absolute Legende, das hat mich schon wirklich sehr beeindruckt. Und dann habe ich dieses Foto gemacht, natürlich habe ich das tatsächlich gemacht, um es dir zu schicken, habe es danach ja auch dir geschickt. Und denn dann muss ich wirklich sagen, das war schon wirklich besonders. Und deswegen habe ich auch dieses Quiz vorbereitet, das du auch vorbereitet hast.
Jupp, jupp, hurra. Die gesamte Anstoßredaktion wünscht alles Gute nachträglich
natürlich
zum 80. Geburtstag. Ich habe, während du die Begegnung nochmal schön nacherzählt hast, geguckt, welche Fragen ich dir jetzt stelle von meinen zahlreichen Fragen. Ich habe mich auf drei beschränkt jetzt. Eine aus seiner aktiven Zeit und zwei aus seiner Trainerzeit. Ich will mal mit der Frage aus seiner aktiven Zeit einsteigen. Jupp Heynckes ist ja Vierter in der ewigen Bundesliga-Torschützenliste mit 220 Toren. Wer steht vor ihm? Welche drei Spieler haben häufiger getroffen?
Oh, da bin ich mir, also wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, dann würde ich wahrscheinlich sagen Gerd Müller und Robert Lewandowski.
Ja, richtig, Gerd Müller 365 Tore, Robert Lewandowski 312 Tore. Und wer ist Dritter? Heynckes ist wie gesagt Vierter.
Und dann ist noch dabei.
Den hast du vielleicht auch auf dem Isemarkt gesehen, weil er Fische verkauft oder geangelt hat, denn er ist
Horst Rubisch?
Fischer. Nee, Fischer.
Ach, Fischer, okay.
Klaus Fischer.
Okay, aber ja, Horst Rubisch, der angelt doch auch so gerne.
Ja, der Klaus Fischer, ich weiß nicht, ob der angelt, aber ich dachte mir, Fisch und Fische und
ja,
Isemarkt, da könnte man irgendwas konstruieren. Nein, Klaus Fischer ist Dritter mit 268.
Thomas Helmer habe ich da übrigens auch getroffen, der hat wahrscheinlich auch nicht so häufig getroffen, ne?
Nee, als Abwehrspieler eher seltener. Vielleicht haben die sich auch getroffen. Und vielleicht hat Thomas Helmer auch ein Foto mit Jupp Heynckes gemacht und hat Jupp Heynckes gefragt, wer sind sie? Nein, so unhöflich wäre Jupp Heynckes ganz bestimmt nicht. Ich möchte von dir wissen, jetzt bin ich bei seiner Trainerkarriere. Welchen dieser drei Vereine hat er nicht trainiert? Eintracht Frankfurt, Benfica Lissabon, AS Monaco.
Monaco.
Richtig. In Frankfurt war er 94, 95, in Lissabon war er 1999, 2000, in Monaco war er gar nicht. Und die letzte Frage, er ist einer von sechs Trainern, die die Champions League bzw. den Landesmeistercup mit zwei verschiedenen Vereinen gewonnen haben. Nenne einen weiteren, also die sowohl Champions League-Sieger oder den Vorgängerwettbewerb, nehmen wir auch mit dazu, Europapokalsieger der Landesmeister, mit zwei Vereinen geworden sind. Einer, so viel kann ich sagen, ist gerade dabei umzuziehen, weil er einen neuen Verein, Schrägstrich Verband hat. Du sollst nur einen dieser Trainer nennen.
Carlo Ancelotti.
Richtig, das war jetzt der Tipp. Die anderen sind Ernst Happel, José Mourinho, Pep Guardiola und es gibt noch einen Deutschen, der das auch geschafft hat. Vielleicht fällt dir der noch ein.
Jupp Heynckes?
Ja, er ist ja einer von denen ja. Und es gibt noch einen weiteren Deutschen, der das geschafft hat. Also ja, Jupp Heynckes
ist mit
Real,
ne?
Madrid und Ottmar Hitzfeld ist die richtige Antwort. Ottmar Hitzfeld ist Champions League-Sieger mit Borussia Dortmund und Bayern München geworden. Jupp Heynckes mit Bayern München und Real Madrid. So, das war mein stark verkürztes Jupp Heynckes-Quiz. Jetzt kannst du mir deine Fragen stellen.
Ja, dann ist die erste Frage war sozusagen, ich habe einen richtig oder falsch vorbereitet. Jupp Heynckes, lieber Michael, hat sowohl mit dem FC Bayern München als auch mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Richtig oder falsch?
Richtig.
Ja, genau. Dann hatten wir hier, was habe ich hier noch genau? Das ist jetzt so geil, weil du ja natürlich voll drin bist. Die Frage hast du noch nicht gestellt. Und zwar, ist es richtig, dass Jupp Heynckes, das können ja vielleicht unsere Stussis beantworten, in seiner Spielerkarriere ausschließlich für den FC Bayern München aktiv war?
Nee, gar nicht. Er hat in der Bundesliga für Hannover 96 und vor allen Dingen für Borussia Mönchengladbach gespielt. Und er hat sogar zweimal für Borussia Mönchengladbach gespielt. Von 1963 bis 70 und von 1970 bis 78 zwischendurch für 96.
Absolut, vollkommen richtig. Ist es richtig, dass Jupp Heynckes seine Trainerkarriere in der Saison 2016-17 beendet hatte?
Da habe ich jetzt auf meinem kleinen Spickzettel keine Notiz, aber ich würde sagen, ja, hat er vielleicht, doch, bestimmt.
Das ist jetzt eigentlich so eine klassische Michael-Augustin-Frage. Nein, er beendete die Saison 2017-18 und zwar beim FC Bayern München. Das ist natürlich falsch.
Ja.
Nein, ich gucke hier gerade, weil natürlich alles, was du gerade eben schon so ein bisschen gesagt hast, ist auch bei mir drin. Jupp Heynckes gewann mit dem FC Bayern München das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League im Jahr 2013. Ist das richtig?
Ja.
Genau, das ist absolut richtig. Und mir fällt übrigens in dem Kontext ein, vielleicht kann man das auch dahingehend noch ein bisschen würdigen, ich hatte doch mal journalistisch zu tun mit Jupp Heynckes. Und zwar gab es mal eine Veranstaltung in Gedenken an Robert Enke, weil er ja auch mal zu Lissabon-Zeiten mit Enke auch zu tun hatte und natürlich auch als jemand, der für Borussia Mönchengladbach und Hannover 96 gleichermaßen steht und hat da sehr, sehr passende und bewegende Worte auch gefunden auf dieser Veranstaltung, die es damals in Hannover gab. Also das fällt mir auch nochmal zu Jupp Heynckes ein. Der ohnehin fand ich irgendwie immer ein sehr bodenständiger und sehr, ja, sehr angenehmer Interviewgeber war. Wie gesagt, auch jetzt nicht nur, wenn man selber mit ihm zu tun hat, aber da fiel mir ein. Ein Satz ist mir tatsächlich auch von ihm hängen geblieben. Da ging es damals mal um die Türkei und um die türkische Liga. Und da gab es irgendwie auch mal Gerüchte um ihn. Und da fragte ein Journalist ihn, das fällt mir wie gesagt jetzt gerade ein, ist es richtig, dass die Türkei für Sie jetzt auch irgendwie ein interessantes Thema werden könnte? Und da hat er gesagt, die türkische Liga, die sollte für niemand ein interessantes Thema sein. Also der war kein großer Fan von der türkischen Liga. Ja, also das, wie gesagt, ich könnte jetzt noch ein paar Fragen dir stellen, die aber im Prinzip auch schon implizit und explizit hier beantwortet wurden durch deine Fragestellung. Würdigen wir ihn doch einfach so als großen Menschen und erfolgreichen Trainer und der jetzt 80 Jahre alt geworden ist.
Genau, ich hätte noch eine Frage, die du mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit beantworten kannst. Wie heißt Jupp eigentlich richtig?
Das ist eine sehr gute Frage. Der,
ach so,
Jupp, weißt du gar Jupp nicht. Heynckes heißt bestimmt Josef. Josef ist doch Jupp, ne?
Josef, ja, genau. Ja. Josef ist die richtige Antwort. Ja. So, und jetzt vielleicht noch kurzer Ausblick auf das kommende Wochenende. Worum geht's eigentlich noch am letzten Spieltag? Frankfurt, Freiburg und Dortmund können noch in die Champions League einziehen. St. Pauli mit allem Pech dieser Welt, Hoffenheim und Heidenheim können auch auf den Relegationsplatz landen. Was sagt dein Gefühl, wer landet in der Champions League, wer landet auf dem Relegationsplatz?
Also ich glaube, dass Dortmund leider dann doch irgendwie noch so viel Bock hat. Ich glaube, dass in Kiel die Luft raus ist, dass sie mit mindestens 2 Toren Unterschied gewinnen werden. Frankfurt, Freiburg möglicherweise unentschieden spielen. Ich glaube, dass Dortmund in die Champions League kommt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wirklich so lieb ich jetzt nicht nur nach dem vergangenen Wochenende auch den SC Freiburg habe. Es gibt ja manchmal so dieses Gefühl, was wir auch schon beim ersten FC Union Berlin hatten und was natürlich jetzt auch Heidenheim zu spüren bekommen hat. Ich glaube, es täte dem SC Freiburg gar nicht mal so gut, sich für die Champions League zu qualifizieren und vielleicht auch so für die deutschen Vereine in der Champions League. Ich glaube, dass Dortmund dann da doch mehr hingehört als der SC Freiburg. Von daher würde ich sagen, ja, ich glaube, dass Dortmund in die Champions League kommt und ich glaube, dass Heidenheim auf den Relegationsplatz geht. Und du?
Ja, ich glaube auch, dass Heidenheim da bleibt, obwohl ich mir wünschen würde, dass Hoffenheim da landet. Heidenheim wird, glaube ich, gegen Werder gewinnen, vielleicht sogar auch hoch gewinnen, aber Hoffenheim wird dann nicht hoch genug gegen die Bayern verlieren. Und ich glaube auch, dass Dortmunds Aufholjagd weitergeht. Niko Kovac führt den BVB vom Platz 11 bis in die Champions League. Bei Freiburg-Frankfurt bin ich mir unsicher, wie es ausgeht. In Frankfurt herrscht so das Gefühl, die Eintracht hat jetzt die Matchbälle gegen Mainz und gegen St. Pauli nicht genutzt und jetzt verspielt sie noch die Champions League. Wäre ja wieder typisch, aber ich glaube, das Spiel geht unentschieden aus und dieser eine Punkt würde Frankfurt reichen. In der zweiten Liga ist es ja auch spannend, verspielt der FC noch den direkten Aufstieg? Wer kommt in die Relegation? Da will ich mal sagen, dass ich glaube, dass Köln den FCK mit der ganzen Erfahrung von Friedhelm Funkel und ohne den zerbeulten Tim Lemperle zumindest einen Punkt abbringt, der würde reichen und Elversberg gewinnt auf Schalke und kommt tatsächlich in die Relegation und dann können die Paderborner, die Düsseldorfer und die Lauterer machen, was sie wollen. Spannung auch am Tabellenende. Ich werde am Sonntag noch sein bei Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Nürnberg. Samstag bin ich bei St. Pauli gegen Bochum. Ich glaube, dass Fürth reinrutscht. Die Fürth habe ich gesehen in Hannover. Da ist schon das P in den Augen, P wie Panik. Und der HSV wird, glaube ich, in Fürth, obwohl er erst am Donnerstag nach vielen freien Tagen und vielen Feiereien erst wieder ins Training einsteigt. Ich glaube, der HSV hat den Anspruch, dann auch am Montag auf dem Rathausbalkon die Meisterkappe zu zeigen, die Meisterfelge. Und deswegen wird der HSV in Fürth gewinnen. Preuß Münster wird in Ulm gewinnen. Braunschweig wird gegen Nürnberg gewinnen. Und am Ende landet Fürth am letzten Spieltag auf dem Relegationsplatz. Das ist meine Prognose. Wie sieht deine aus?
Ja, ich glaube auch, dass der 1. FC Köln direkt aufsteigt. Das glaube ich schon. Und ich traue es tatsächlich auch den Elversbergern zu mit dem Relegationsplatz, weil die haben mich jetzt echt überzeugt und die haben auch echt eine offensive Wucht. Das war ja gegen Eintracht Braunschweig da fast schon ein Scheibenschießen. Die haben ja irgendwie da nur noch aufs Tor gespielt. Und ich glaube das auch. Ich glaube, dass dann natürlich auf Schalke auch irgendwie dann jetzt die Luft raus ist. Und von daher, nee, ich gehe da so mit. Unten, boah, ob jetzt Fürth den Relegationsplatz erreicht oder das kann ich nicht genau sagen, aber
Fürth hat in den letzten 6 Spielen genau 2 Tore geschossen. Ja. Also das weiß ich, weil ich die Fürther neulich in Hannover gesehen habe. Mhm. Neulich ist vorgestern gewesen. Futkoi hat beide Tore geschossen. In Fürth geht die Panik um und Fürth braucht jetzt Schützenhilfe vom großen Rivalen, vom verhassten Club, vom 1. FC Nürnberg, der jetzt ja auch nichts mehr reißen kann. Braunschweig war bis auf das Spiel in Elversberg in den Wochen davor immer gut, hat ja unter anderem auch beim HSV gewonnen, hat 6 Spiele lang vor dieser Niederlage in Elversberg nicht verloren. Ich glaube, dass es Fürth erwischen wird. Also die Mannschaft, die am wenigsten damit rechnet, also jetzt könnte sie theoretisch damit rechnen, die wird es erwischen, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, auch irgendwie ja eine kultige Geschichte, ne? Dass doch hier der Co-Trainer von André Breitenreiter ja auch erst mit gehen musste und dann kommst du eine Woche später als Trainer mit Greuther Fürth zurück. Aber ja, klar, irgendwie schon interessant. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es so kommt. Auf der anderen Seite weißt du auch nicht, in welchem Zustand der Hamburger SV da auftritt. Also ja, muss man mal gucken. Wir werden es erleben. Ja, und möglicherweise, ich möchte dich nochmal wieder einladen, wir haben jetzt so viel remote gemacht. Wenn ich mal nicht in Kapstadt bin oder auf Sylt, wie du so schön sagst. Nein, ich würde mich doch mal freuen. Vielleicht kriegen wir ja zum...
Ich habe nicht gesagt, dass du auf Sylt bist. Ich habe nur gesagt, dass auch einige Menschen mal nach Sylt fahren.
Absolut. Und wenn wir mal wieder in einer Stadt sind, ne, und nicht in Prag, Turin oder so, oder in Rom, dann sollen wir wieder bei uns in Hamburg und in unserer Perle, dann vielleicht kriegen wir es ja zum Saisonabschluss nochmal hin, wieder in einem Raum. Dann machen wir nochmal eine große Saisonabschluss- und Ausblickparty. Aber dann haben wir natürlich auch noch unser beider Lieblingsbaby, denn was freuen wir beide uns auf die Club-WM, oder?
Haha, ja, da gibt's natürlich mehrere Sonderfolgen und zwar täglich. Ja. Du hast ja schon Ibiza raufgepackt auf die Anschluss-Playlist. Von mir gibt es, weil wir ja auch einen neuen Papst haben, der 2 Jahre jünger ist als Friedhelm Funkel, einen Titel mit religiösem Bezug, sowohl im Song als auch im Bandnamen. Von mir gibt's von Bad Religion American Jesus.
Stark. Ja, du warst früher auch so ein Bad Religion-Fan, ne?
Ja, finde ich gut. Ja,
fand ich auch richtig gut früher. Ja, in diesem Sinne, Schalke hat doch mal, die Fans von Schalke haben doch gesagt, Schalke ist kein Verein, Schalke ist eine Religion, möglicherweise eine Bad Religion, das müsst ihr entscheiden. Ich freue mich auf die kommende Woche und bleibt gesund. Vielen Dank, Michael Augustin. Ach, was für ein Spieltag liegt hinter uns.
Ja, und vor uns vielleicht ja auch noch. Viele Grüße, Fabian Wittke, war schön mit dir. Bis bald.
Anstoß, der Fußball-Podcast.